Soweit ich mich erinnern kann, ist das das zweite Mal, dass ein Pastor speziell dieses Thema wünscht und möchte. Und da war ich also extrem begeistert, als ich das dann sah in dem E-Mail. Nicht ganz so begeistert war ich, als ich dann hörte, dass einige dann von euch, nicht von denen, die jetzt hier sind, von denen, die heute nicht da sind, gesagt haben, ach, das brauchen wir nicht, das ist nicht so wichtig. Und ich denke, wer so denkt über dieses Thema, kennt weder die Bibel noch das Leben und muss dringend umdenken und umkehren. Ja, bevor ich da hineingehe, ich bin auch dankbar für diese Kanzel, die kann auch einiges abhalten, falls so Wurfgeschosse, Schuhe oder Tomaten oder was auch immer fliegen sollten Richtung Sprecher, dann kann ich hier in Deckung gehen. Diesmal bin ich ja nicht alleine mit Verstärkung wegen des Themas. Meine liebe Frau ist diesmal mit. Letztes Mal hat es nicht geklappt, aber diesmal ist sie da. Schatz, ich stehe doch mal auf. Das ist meine liebe Frau Elke. In wenigen 2-3 Monaten sind wir 30 Jahre verheiratet. Wow, dafür hat sie einen Orden verdient, mit mir 30 Jahre verheiratet zu sein. Sie nickt. Du hättest sagen müssen, nein, überhaupt nicht. Das ist nicht der Rede wert, da nickst du auch noch. Halleluja. Gebe der Herr Gnade, dass wir verstehen, dass das Wort scharf ist, dass das Wort aufbaut, niederreißt, was immer dran ist. Und dass wir in unserer persönlichen Situation da ermutigt und herausgefordert und getroffen werden, wo wir es brauchen. Das kann der Heilige Geist und das will er auch. Er will nicht nur allgemeine Wahrheiten irgendwie versprühen, sondern er will da, wo wir es brauchen, uns das dringende Gefühl geben, ich bin gemeint. Und dafür lasst uns offen sein. Ich war jetzt gerade vor einer Woche, kam ich aus Russland zurück und da habe ich etwas ganz Nettes erlebt. Mitten in der Predigt irgendwie sprach ich von Christen, die auf der Arbeitsstelle Dinge mitgehen lassen. Zum Beispiel Papier. Man braucht wieder Papier, dann nimmt man Papier mit von der Arbeit. Ein Bruder hat mich hinterher angesprochen und er sagt, du glaubst nicht, was passiert ist. Ich sitze dort in der Verkündigung und denke gerade, mein Papier geht aus. Ich müsste mal wieder Papier von der Arbeit mit nach Hause nehmen. Und in dem Moment erzählst du, dass es Menschen gibt, dass es Gläubige gibt, die Papier von der Arbeitsstelle entwenden, stehlen und nach Hause nehmen. Ihm ist ganz heiß geworden unter dem Stuhl oder auf der Sitzfläche. Und er konnte es kaum glauben, dass Gott so spezifisch hineinspricht. In dem Moment hat er überlegt, er müsste mal wieder Papier nachfüllen. Und da kommt das Wort. Und ein solches Wunder kann heute Abend auch passieren. Komm, Heiliger Geist, mach das Wort lebendig, mach es klar, lass es scharf sein, lass es aufbauen, überführen, ermutigen, uns Glauben geben, Klarheit geben, wo das notwendig ist. Und wir vertrauen dir, dass dein Wort mächtig ist und dass es wirkt und dass es die Gemeinde aufbaut und stärkt und befestigt für kommende Stürme. Wir vertrauen dir. Schenk Gnade zum Hören, schenk Gnade zum Sprechen. Halleluja. Amen. Amen. Ich möchte dieses Thema Leben in sexueller Reinheit oder sexuelle Reinheit in der Gemeinde, ich möchte das unterteilen in 3 Abschnitte. Und die sind ganz simpel zu merken, aber ich nenne die einmal vorweg, so damit wir irgendwie dann so das Raster sehen. A, das Problem. B, biblische Warnungen und C, Gottes Hilfe. Ich denke, es ist gut, dass wir in der Reihenfolge vorgehen, weil je nüchterner und je klarer wir die Situation anschauen und sehen, was Gottes Wort wirklich zu sagen hat, umso mehr sind wir motiviert, wirklich alles, was Gott uns anbietet, in Anspruch zu nehmen. Okay, so jeder von euch, der älter ist als 20 Jahre, kann ein bisschen zurückschauen und kann sagen, wir leben in einer Zeit, die unter anderem dadurch gekennzeichnet ist, dass immer mehr Bereiche unserer Gesellschaft, unserer Kultur, nicht nur die Medien, immer mehr Bereiche sexualisiert werden. Und heute sind Dinge, Aussagen, Bilder, Szenen, alles Mögliche verfügbar zu Zeiten, wo unsere Kinder noch alle vor dem Fernseher sitzen. Dinge, die nicht einmal früher nachts gesendet wurden, siehst du heute tagsüber im Vorabendprogramm. Da ist ein Trend im Gange. Und wir müssen das verstehen, was dahinter ist. Das ist kein Zufall, sondern dahinter ist eine Strategie. Es ist die Strategie des Feindes, systematisch durch Gewöhnung und eine zunehmende Toleranz zu demontieren, alles, was Gott etabliert hat, um Schutz, Halt, Identität und Segen zu geben. Was Gott hineingegeben hat, auch in das Leben der Gesellschaft der Ungläubigen, was Schutz und Segen gibt, wird systematisch demontiert. Systematisch demontiert. Und wir sehen, dass es fast keinem ist. Es gibt noch ein, zwei Tabus, die noch stehen. Aber wir werden sehen, wie dieses zerstörerische Werk des Zeitgeistes fortschreitet und auch die letzten Tabus, die es noch gibt, sie werden fallen. Sie werden fallen. Wir leben in dieser Zeit, wo einfach der Teufel versucht, Schutz wegzunehmen und Menschen empfänglich zu machen für zerstörerische Dinge, um ihr eigenes Leben zu zerstören. Der Teufel ist clever. Er geht nicht in jedes Haus und zerstört jede Familie einzeln. Er motiviert uns selber, den Zaun oder die Mauer runterzunehmen und Dinge hineinzulassen, die uns zerstören. So Gewöhnung und Toleranz ist etwas, worauf wir achten müssen. Ich habe ein bisschen geforscht und habe ein paar Aussagen gefunden, die ich euch mal so vor Augen führen möchte. Ich habe gelesen, dass weltweit zurzeit ungefähr die Pornoindustrie 96 Milliarden US-Dollar an Gewinn macht. 96 Milliarden, das ist eine gewaltige Industrie. Da kommen wenige Zweige mit. 12% aller Websites im Internet haben Pornoinhalte. 12%. Ich kann das nicht nachprüfen, das sind Dinge, die ich gelesen habe. Und etwas, was ich gelesen habe, was ich absolut schockierend finde und was wir wissen müssen, um Dinge zu verstehen, um zu sehen, wie wird gedacht und in welche Richtung geht das alles. Ich möchte euch etwas, einen Ausschnitt aus einem Artikel vorlesen, der ist schon von 2001. Und da wird ein bisschen über, oder ein Teil dieses Artikels handelt von der Ideologie hinter dem Sexualkundeunterricht in unseren Schulen. Wir denken, naja, das ist, damit die armen Teenies nicht schwanger werden. Ja. Ihr Lieben, wenn du das glaubst, bist du total naiv. Dahinter sind ganz andere Dinge. Dahinter sind Ziele. Ich lese mal. Die gegenwärtige Sexualerziehung durch die Medien bis hin in die Schulen ist ein Angriff auf den biblischen Gottesglauben. Schon Sigmund Freud warnte vor den zerstörerischen Folgen sexueller Stimulierung von Kindern. Das ist, was er gesagt hat. Kinder, die sexuell stimuliert werden, sind nicht mehr erziehungsfähig. Die Zerstörung der Scham bewirkt eine Enthemmung auf allen anderen Gebieten, eine Brutalität und Missachtung der Persönlichkeit des Menschen. Ich glaube, dass Freud an dieser Stelle wirklich mal recht gehabt hat. Das ist, wovor er gewarnt hat. Und jetzt pass mal auf, was passiert. Die Ideologie der 68er nimmt diese Entdeckung oder diese Warnung vor uns und kehrt sie in das Gegenteil um. Sonst ist, jetzt kommt weiter das Zitat. Sonst ist man ja gern bereit, Sigmund Freud zu folgen, aber auf diesem Gebiet nutzt man seine Analyse zum Gegenteil. In einem Handbuch für Lehrer, als, so ist der Titel, Anleitung zur Handhabung der Rahmenrichtlinien für Sexualkunde in Hessen, von einem Herrn H.J. Gamm heißt es. Wir brauchen die sexuelle Stimulierung der Schüler, um die sozialistische Umstrukturierung der Gesellschaft durchzuführen und den Autoritätsgehorsam einschließlich der Kinderliebe zu den Eltern, gründlich zu beseitigen. Hast du es mitgekriegt? Soll ich das nochmal vorlesen? Man sagt, das kann doch gar nicht wahr sein. Das ist ein Handbuch, wie man die Richtlinien erfüllt für Sexualkundeunterricht. Wir brauchen die sexuelle Stimulierung der Schüler, um die sozialistische Umstrukturierung der Gesellschaft durchzuführen und den Autoritätsgehorsam einschließlich der Kinderliebe zu den Eltern gründlich zu beseitigen. Das ist die Ideologie hinter dem Sexualkundeunterricht. Das hat nicht irgendwer geschrieben, sonst hat jemand geschrieben, der Anleitung gibt für Lehrer. Ich lese ein bisschen weiter in diesem Artikel. Diese beiden Zitate möchte ich noch unterstreichen mit einem Zitat aus einem Aufsatz mit dem Bezeichnungstitel A Religion for a New Age, eine Religion für das neue Zeitalter, in The Humanist erschienen, dem führenden humanistischen Magazin der USA. Der Kampf für die Zukunft der Humanität muss in den Klassenräumen der öffentlichen Schulen durch Lehrer, die korrekt ihre Rolle als Bekehrungsagenten eines neuen Glaubens wahrnehmen, ausgetragen und gewonnen werden. Der Klassenraum muss und wird eine Arena des Konflikts zwischen dem Alten und dem Neuen, dem rottenden Körper der Christenheit und dem neuen Glauben des Humanismus werden. Dämonische Mächte haben sich unseres Erziehungssystems bemächtigt und sie haben total ausdrücklich antigöttliche Ziele. Und wir müssen diese Dinge wissen und wir müssen als Gemeinde wissen, wo wir da stehen und wie wir uns positionieren und welche Maßnahmen wir ergreifen für uns, für unsere Familien und für unsere Kinder. Und wir müssen bestimmte Lügen als Lügen demaskieren und wir müssen dem die Wahrheit entgegensetzen. Wir können nicht passiv sein, wir können nicht sagen, ja, wir müssen uns ja unterordnen und wir sollen ja gute Staatsbürger sein. Wenn der Staat Dinge tut und Dinge verlangt, die gegen göttliche Ordnung sind, dann gilt das Wort, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist, was damals fast die gesamte Christenheit 1933 nicht verstanden hat. Und sie gingen alle in diese vermeintliche Unterwürfigkeit oder Unterordnung und haben kräftigst mit dem braunen Geist kooperiert und haben sich alle versteckt hinter dieser biblischen Aussage, dass wir uns den Autoritäten des Staates unterordnen müssen. Die Unterordnung unter den Staat endet dort, wo der Staat etwas verlangt, was gegen die Ordnung Gottes ist. Da müssen wir Gott mehr gehorchen. Und wenn wir da unsere Aufgabe wahrnehmen, und in unseren Gemeinden und in der Sonntagsschule und in allen Dingen, die wir so gemeintlich unternehmen, Menschen prägen nach dem Wort Gottes. Die Zeit wird nicht lange sein und wir werden uns alle im Untergrund finden. Glaub es mir. Die Gemeinde der Zukunft wird im Untergrund sein. Und sie wird von großer Verfolgung heimgesucht werden. Aber es wird große Herrlichkeit auf dieser Gemeinde sein. Petrus sagt, wenn Verfolgung kommt, sollen wir uns freuen. Und wir sollen wissen, der Geist der Herrlichkeit kommt auf uns. Der Geist der Herrlichkeit wird auf die Gemeinde kommen. Aber wir müssen raus aus diesen traditionellen Schemata und wir müssen sagen, das ist unsere Verantwortung, hier die Fahne hochzuziehen und zu stehen für die Wahrheit, zu stehen für das, was Gottes Wort zu sagen hat. Und überall da, wo der Heilige Geist in den Leben der Gläubigen nicht die Herrschaft Christi aufrichten darf, kommt dieser selbe zerstörerische, verführerische, unterminierende, zersetzende Geist dieser Zeit, kommt in die Gemeinde. Er kommt in die Gemeinde. Weil wir gewöhnt sind, weil wir tolerant sind, weil wir nicht standhaft sind, weil wir nicht kämpfen, weil wir nachgegeben haben, weil wir keinen Glauben haben, weil irgendwie wir einfach die Dinge laufen lassen. Und das muss aufhören. Das muss aufhören. Wir müssen unseren Stand einnehmen, müssen verstehen, was der Wille Gottes, vorhin haben wir gesungen. Herr, regiere. Regiere. Regiere meine Gedanken, regiere in meiner Fantasie, regiere in meinen Worten, regiere in meinen Taten. Die Herrschaft Christi muss aufgerichtet werden. Gott wird nur mit einer Gemeinde kooperieren und sich nur zu einer Gemeinde stellen, die sich zu ihm stellt und die den Sohn ehrt und das heißt auch, die das Wort ehrt. Er ist das Wort. So, das ist eine gewaltige Herausforderung. 2. Timotheus, Kapitel 10, du brauchst es jetzt vielleicht nicht aufzuschlagen, aber ich sage es einmal. Dort wird angekündigt, dass wir schwierige Zeiten haben werden in den letzten Tagen. Schwierige Zeiten. Und diese schwierigen Zeiten kommen zustande durch schwierige Menschen. Die Bibel lehrt, dass es da Menschen geben wird, die nehmen für sich in Anspruch, sie sind Gläubige, sie gehören dem Herrn Jesus, sie sind Kinder Gottes. Aber sie tun etwas ganz, ganz Schlimmes. Sie verleugnen die Kraft Gottes. Und wenn du die Merkmale siehst, wie sie beschrieben werden, ach, vielleicht lesen wir es doch einfach mal, damit wir alle wissen, vielleicht hat nicht jeder jetzt so diese wichtige prophetische Schriftstelle von Paulus so vor Augen. Und ich denke, sie ist sehr, sehr wichtig. Dies wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, Geld lieben, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht lieben, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen lieben als Gott. An dieser Stelle müssen wir stutzen. Bis Vers 4 konntest du denken, Paulus spricht von der Entwicklung in der Welt. Aber warum muss er von Menschen in der Welt sagen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott? Ist doch logisch, niemand in der Welt liebt Gott. Und dann wird es noch klarer, die eine Form der Gottseligkeit haben, aber deren Kraft verleugnen. Das sind fromme Menschen, das sind Menschen, die sagen, ich bin erlöst, ich gehöre zur Gemeinde, ich diene Jesus. Aber sie verleugnen die Kraft Gottes, die auf Golgatha oder durch Golgatha ihnen zur Verfügung steht und die sie nutzen könnten, um aus diesem Lebensstil, aus diesen Gewohnheitssünden, diesen furchtbaren Eigenschaften, die hier aufgezählt werden, herauszukommen. Sie sagen, das ist normal. Das ist der normale Standard. So sind wir nun mal. Und es gibt einige Eigenschaften in dieser Liste, die ganz besonders mit unserem Thema sexuelle Reinheit zu tun haben. Es gibt hier dieses Wort in Vers 3, unenthaltsam. Unenthaltsam. Und das bedeutet, ohne Selbstkontrolle, ohne Selbstbeherrschung, unbeherrscht, aufbrausend, zügellos, ohne inneren Halt. Und dann heißt es weiter unten, sie sind verdorben in ihrer Gesinnung, unbewehrt, unbrauchbar. In ihrer Gesinnung sind sie verdorben, sind sie unbewehrt. Und du siehst in Vers 8b, sie widerstehen der Wahrheit. Sie haben die Wahrheit gehört, vielleicht sogar im Gottesdienst bejahen sie die Wahrheit, aber sie widerstehen der Wahrheit und sie sagen, nein, so kann man nicht leben, das ist nicht möglich. Wir sind ja schließlich nur Menschen. Paulus sagt, wenn Neid, Streit, Eifersucht ist, dann lebt ihr als bloße Menschen. Das heißt, die Kraft der Erlösung von diesen Sünden nutzt ihr nicht. Also diese Entschuldigung, wir sind nur bloße Menschen, die zieht nicht. Wir sind nicht als Kinder Gottes bloße Menschen. Wir haben Möglichkeiten, die andere nicht haben. Wir haben die Kraft der Erlösung, wir haben das Kreuz, das uns frei macht von der Macht der Sünde, von der Macht der Welt, von der Macht der Finsternis. Aber wir müssen wissen, wie wir das anwenden. Und wir müssen lernen, in dieser Dimension des Reiches Gottes zu leben. Und das ist dann der wichtigste und der letzte Teil dieser Lehre. Aber so weit sind wir noch nicht. Diese Menschen hier sind unbewehrt, unbrauchbar in ihrem Denken. Wenn unser Denken nicht klar ist, kann Gott uns keinen Glauben schenken. Als allererstes muss unser Denken in Übereinstimmung mit Gott kommen. Sonst kann der Heilige Geist keinen Glauben wirken. Glaube ist eine Kraft im Herzen. Aber es beginnt mit einer gedanklichen Zustimmung oder sagen wir es ein bisschen zugespitzter, einer Unterwerfung unter den Standards Gottes. Erst müssen wir verstehen, was der Wille Gottes ist. Und wir müssen sagen, das ist, was wir wollen. Ein bisschen weiter unten im 2. Timotheus, Kapitel 4, lesen wir dann die Antwort von Paulus auf diesen Trend, auf diesen großen Abfall. Vers 2, predige das Wort, halte an, es sei zu rechter Zeit oder zu Unzeit, strafe, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame Lehre nicht leiden werden. Hier ist mein Computerprogramm leider in die Luther-Version umgesprungen, das habe ich erst später gemerkt. Aber ich denke, ihr könnt es noch verstehen. Die heilsame Lehre nicht ertragen, heißt es in der Elberfelder. Nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Sie werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu den Fabeln wenden. Das ist die Beschreibung des Abfalls. Und der hat längst begonnen. Längst begonnen. Menschen, die sagen, die Bibel ist das Wort Gottes. Es ist das inspirierte, wahre, unveränderliche Wort Gottes. Ändern in ihrer Lebenspraxis den Maßstab. Und sie verteidigen Dinge wie Leben in Unreinheit, Ehebruch und viele, viele andere Dinge. Sie verteidigen diese Dinge. Ich weiß das, weil Gott mich viele Male in Gemeinden schickt und ich muss den Standard Gottes hochhalten. Und dann erlebe ich, was passiert. Und du glaubst es nicht, wie Menschen mit welcher Energie und mit welcher Boshaftigkeit sie kämpfen um ihr Recht, in Sünde bleiben zu dürfen. Sie kämpfen um ihr Recht. Du sagst, das kann nicht sein. Ich kann dir E-Mail zeigen, dann überzeugt es dich. Und unter dem Namen Liebe wird akzeptiert, was Gott hasst. Und das Problem dieser Menschen ist, sie haben die Ohren abgewandt von der Wahrheit. Und sie suchen sich Lehre, sie suchen sich Dinge, die ihren eigenen Gelüsten entsprechen. Um nicht umzukehren, um nicht die Kraft Gottes zu suchen, um nicht dem Standard Gottes zu entsprechen. Ein junger Mann schrieb mir und sagt, wir haben ein Seminar gehabt in der Gemeinde und da waren zwei Leute, die sehr gelehrt waren, Doktortitel und was weiß ich. Und sie haben dort uns gelehrt und uns gezeigt, angeblich aus der Bibel, dass es Unzucht gar nicht gibt. Wer mit einer Frau geschlafen hat, der ist mit ihr verheiratet und fertig. Es gibt keine Unzucht. Das haben die an diesem Wochenende dort gelernt. Und er sagt, was soll ich machen? In unserer Gemeinde gibt es keine richtige Leitung. Wir haben darüber abgestimmt, ob wir diese Lehre annehmen wollen. Die Mehrheit war dafür. Und er sagt, was soll ich jetzt machen? Ich sage, ganz einfach, pack deinen Koffer und renn um dein Leben. Ganz einfach. Du kannst nicht in einer Gemeinde sein, die das Wort Gottes mit Füßen tritt. Die toleriert, was Gott hasst. Das ist völlig unmöglich. Das ist völlig unmöglich. Gerade bevor ich hierher gekommen bin, einer Kinderdienstleiterin schreibt mir ein E-Mail und sagt, pass auf, was sollen wir machen? Wir haben ein Mädchen in unserer Gruppe, sie ist 11 Jahre. 11. Und sie hat einen Freund. Und andere berichten mir, in aller Öffentlichkeit ist sie zu sehen mit diesem Freund, wie sie intensiv rumknutschen. 11 Jahre. Sie haben mit der Mutter gesprochen und haben Alarmglocken läuten lassen. Und die Mutter ist auch gläubig, ist auch in der Gemeinde und hat auch Aufgaben dort und so weiter. Und die Mutter sagt, ach was, dieser Junge, das ist ein ganz niedlicher. Ein ganz niedlicher, der ein 11-jähriges Mädchen verführt. Ein ganz niedlicher. Ach, das sind nur Kindereien. Hallo, bitte aufwachen. Bis jetzt war mein Rekord oder mein Tiefstand bei 12. Aber das ist vor 3 Jahren gewesen. Jetzt kriege ich Alarmmeldungen. was eine Elfjährige betrifft. Kannst du dir vorstellen, was in 5 Jahren sein wird, was in 10 Jahren sein wird? Bei diesen Angeboten und bei diesen Prägungen und diesen Einflüssen. Hast du mal dir angeschaut, welche Popsänger und Bands bei Teenies beliebt sind? Und was die verkörpern? Hast du das mal angeschaut? Was für ein Lebensstil, was für Werte die verkörpern? Und oft in meinen Reisen, ich komme dann in Privathäuser, eigentlich fast immer, und dann kriege ich das Teenie-Zimmer. Und da staune ich nicht schlecht, was da für Bilder an der Wand hängen. Es gab Situationen, wo ich gesagt habe, Entschuldigung, ich bin ein Mann Gottes. In diesem Zimmer schlafe ich nur, wenn das Poster runterkommt. Ich bin nicht bereit, in diesem Zimmer zu schlafen, wenn hier solche Bilder an der Wand hängen. Und sie denken, was hat denn der für ein Problem? Der ist wohl ein bisschen verklemmt, der ist hier irgendwie nicht ganz locker oder was? Lass uns einmal hören Statistiken über Pornografie unter Christen. Die kommen alle aus den USA. Übrigens, ihr könnt gerne, wenn ihr euch die Quellen interessiert und so weiter, ihr könnt gerne per E-Mail das ganze Konzept, wahrscheinlich werde ich eh nur Teile davon irgendwie abhandeln können, ihr könnt das ganze Konzept bestellen und da habt ihr auch die Quellen dann und könnt dann selber ein bisschen weiter noch forschen. So, hier. Im Dezember 2005 führte die Nationale Vereinigung zum Schutz von Kindern und Familien eine Untersuchung an 5 christlichen Ferienlagern durch, um herauszufinden, wie es bei der nächsten Generation von Gläubigen mit sexueller Reinheit aussieht. 48% der männlichen Teilnehmer benutzen laufend Pornografie. 68% der männlichen Teilnehmer sagten, dass sie sich in der Schule absichtlich einschlägige Internetsites ansehen. Eine Erhebung von Christianity Today aus dem Jahre 2000, also das ist schon längst überholt, ergab, dass 33% der Geistlichen zugaben, sexuell einschlägige Websites besucht zu haben. Von denen, die eine Pornosite besucht hatten, hatten 53% es ein paar Mal im vergangenen Jahr getan, 80% mehrmals im Monat und mehr als einmal pro Woche. Im März 2002 veröffentlichte Rick Warren, Autor von Purpose Driven Life, das ist Gemeinde, wie heißt es? Gemeinde mit Vision, glaube ich, oder so. Gemeinde mit Vision, okay. Eine Erhebung unter 1351 Pastoren über den Gebrauch von Pornografie. 54% der Pastoren hatten sich im letzten Jahr Pornografie im Internet angeschaut. 30% innerhalb der letzten 30 Tage. Und lass uns nicht sagen, das ist Amerika. Derselbe Geist, der dort die Gesellschaft zerstört, wirkt hier. Und es ist einfach nicht vernünftig, davon auszugehen, dass die Dinge hier vollständig anders aussehen. Und was ich für Reaktionen gesehen habe in Gemeinden und was für Bekenntnisse kamen und für Dinge ans Licht kamen, wenn wir solche Dinge gelehrt haben, das hat mir gezeigt, das, was unsere Gemeinden hier lähmt, ist der Geist der Welt. Das ist, warum oft du das Gefühl hast in der Anbetung, es ist so unecht, es ist so aus Plastik, es ist so, man kommt nicht durch, das ist alles irgendwie gemacht, das ist alles irgendwie, die Leute verstecken sich hinter Lieder, aber da ist so wenig Hunger da, da ist so wenig Sehnsucht da, so wenig Verlangen, so wenig irgendwie die Realität Gottes hineinzunehmen, das eigentliche Leben. Es ist nur ein Programm, das irgendwie am Sonntagmorgen abgespult wird, aber was nichts mit dem Leben in der Woche zu tun hat. Und das hängt ganz stark mit diesen Dingen zusammen. Wir nähren uns vom Geist der Welt. Und dann müssen wir Armen am Sonntag durch eine Routine von Lobpreis gehen, die uns überhaupt nichts bringt, die uns nicht anspricht, die nichts in uns wachrüttelt, die nichts entzündet, wo kein Verlangen da ist, wo keine Sehnsucht da ist, weil das alles schon erstickt ist. Noch ein paar mehr von diesen Zahlen. Bei einer Befragung von 550 christlichen Männern auf einem Männerseminar gaben 90% an, dass sie sich von Gott getrennt fühlten wegen Lustpornografie oder Fantasien, die sich in ihrem Leben festgesetzt hatten. Das ist, was die Bibel sagt. Sünde macht einem Mann eine Mauer, eine Wand zwischen uns und Gott. Sie verändert nicht Gott, aber sie verändert unsere Fähigkeit, Gottes Gegenwart zu genießen, zu ihm durchzukommen und ihn wirklich zu erleben. Okay, da sind noch einige andere Umfragen hier zitiert mit Quellen und so weiter. Das kann sich anschauen, wer dann selber da ein bisschen tiefer gehen möchte. Lass uns weitergehen. Biblische Warnungen vor der Gefahr der unreinen Lust. 1. Timotheus 6, Vers 2, dort lesen wir von unvernünftigen und schädlichen Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Das ist hier nicht ausschließlich gemeint auf sexuelle, unreine Begierden, ganz allgemein. Aber die sind ja dann enthalten. Und was tun diese schädlichen Begierden? Sie versenken Menschen in Verderben und Untergang. Wir müssen hören, was das Wort Gottes sagt. Weil wir so schnell bereit sind, Dinge zu verharmlosen und unseren eigenen Maßstab zu haben. Aber wenn wir mit Gott nicht übereinstimmen, wir werden niemals motiviert sein zu kämpfen, wir werden niemals motiviert sein, den Standard zu erfüllen und den Standard zu halten. Wir werden nicht motiviert sein, weil wir schon auf einem niedrigen Level uns angesiedelt haben. Und auf diesem Niveau werden wir uns dann vergleichen. Wir haben uns einen eigenen Maßstab gemacht und dann vergleichen wir uns mit diesem Maßstab und sagen, du, prima, das passt. Ich erfülle den Maßstab. Das Problem ist, es ist gar nicht der Maßstab Gottes. Und Menschen würden sagen, du, Pornofilme schaue ich mir nie an. Ja, in unseren Zeitschriften heißen die auch nicht so. Die heißen Erotikfilme. Das klingt doch viel netter. Porno ist wirklich ein hässliches Wort. Aber Erotikfilme, das ist doch ein nettes Wort. Und viele Leute, die sich damit betrügen, ich würde nie Pornos anschauen, ja, habe überhaupt kein Problem damit, sich eindeutige Filme anzuschauen mit eindeutigen Szenen. So, was sagt das Wort Gottes? Petrus sagt, 1. Petrus 2, Vers 11, fleischliche Begierden führen einen Krieg gegen die Seele. Sie führen einen Krieg, sie streiten. Dieses griechische Wort bedeutet, sie führen einen Krieg. Begierden aus dem Fleisch, die genährt werden durch unsere Umgebung und durch unsere Bereitschaft, einfach diese Dinge in uns hineinzulassen. Diese Begierden führen einen Krieg gegen unsere Seele. Wenn wir das einmal begriffen haben, was Sünde wirklich will, dass Sünde uns zerstören will, dass Sünde unsere Fähigkeit, Gott zu lieben und Gott zu erleben und Gott zu genießen, zerstören will. Wenn wir das verstehen, wenn wir verstehen, Sünde ist beharrlich, Sünde ist dynamisch, Sünde nimmt immer mehr Raum ein. Wenn wir ihr Raum geben, sie wird den ausfüllen und sie wird mehr Raum nehmen. Die Sünde ist niemals zufrieden, sie will immer mehr. Sie hat eine missionarische Komponente. Das ist der Sauerteig, der geht durch, bis er alles zersetzt hat und alles umgeformt hat. Wenn wir verstehen, da ist ein Krieg gegen unsere Seele und die Alternative ist, entweder ich sterbe oder ich bringe das, was mich kaputt machen will, um. Wenn ich das so ganz klar sehe, es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Entweder in diesem Krieg gehe ich unter, ich werde in Untergang und Verderben versenkt oder ich zerstöre, was mich trennen will von Gott. Wenn ich ganz klar sehe, es gibt nur die beiden Möglichkeiten, dann bin ich motiviert. Solange ich die Dinge nicht anschaue, wie die Bibel sie anschaut, sage ich, na ja, gut, okay, hast schon recht, danke, dass du uns erinnerst, wir müssen ein bisschen aufpassen. Lieben, wir müssen nicht aufpassen, sondern wir müssen entschieden sein, radikal die Dinge zu bekämpfen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Ja. Im praktischen Leben sind wir auch nicht irgendwie so großherzig oder tolerant. Wer von euch hat schon mal eine Reißzwecke im Fahrradreifen gehabt? Niemand von uns würde sagen, du pass auf, komm. Gemessen an der Gesamtquadratmeter, Quadratzentimeterzahl des Reifen, des Schlauchumfanges, ist dieses eine kleine Loch wirklich zu vernachlässigen. Also der Reifen ist zu 99,99999% eigentlich noch in Ordnung. Hat nur ein winziges kleines Loch. Niemand würde solchen Quatsch erzählen. Dieses eine Loch reicht, dass die ganze Luft rausgeht. Und das ist im Geistlichen genauso. Wenn wir uns erlauben, den Maßstab Gottes zu ignorieren, wenn wir nicht umkehren, mit Gott übereinstimmen und Reinigung in Anspruch nehmen und dann die Kraft der Gnade suchen, zu widerstehen und zu siegen, unsere Beziehung zu Gott wird Schaden nehmen. Sie wird Schaden nehmen. Morgen hören wir ja von David, dem Gottgenießer, von seiner Beziehung zum Herrn und wie er Gott gesucht hat. Insofern passt das auch ganz gut zusammen. Paulus beschreibt die Werke des Fleisches. Und gleich die ersten vier Begriffe, die er dort nennt, und diese Liste ist sicherlich nicht vollständig, aber die ersten vier Begriffe haben alle mit unserem Thema sexuelle Reinheit zu tun. Offenbar sind die Werke des Fleisches, als das sind Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit und Zucht. Und dann geht es weiter, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht und so weiter und so weiter. Von welchen ich euch zuvor gesagt habe und sage, dass, und sage noch zuvor. Ich bin immer noch hier in der Luther-Version, das irritiert mich. Und sage noch zuvor, dass die, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Sprüche 2. Wir werden auf die ersten Verse nachher noch eingehen, wenn wir das Leben im Geist, das Leben im Sieg über die Macht des Fleisches uns anschauen. Aber lasst uns jetzt hier Vers 16 und Vers 19 anschauen. Das Wort Gottes und die Kraft Gottes, die in uns wirken soll, sie ist dazu da, um dich zu retten von der fremden Frau, Vers 16. Von der Ausländerin, die ihre Worte glatt macht, die den Vertrauten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Denn zum Tod senkt sich ihr Haus und zu den Schatten ihre Bahnen. Alle, die einkehren zu ihr, kommen nie wieder zurück, finden nie wieder die Pfade des Lebens. Das ist, was Gott hier über Umgang mit Huren zu sagen hat. Tod. Und wir verlieren die Pfade des Lebens. Paulus sagt im Neuen Testament, 1. Korinther 6, Vers 16, wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist. Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Sünde ist Sünde und Sünde trennt uns von Gott. Und trotzdem sagt das Wort Gottes, dass sexuelle Sünde eine besondere Komponente hat. Wir finden es hier und wir finden es noch einmal anderswo. Ich weiß es nicht, wo es. Aber wenn wir dann den göttlichen Standard ein bisschen genauer anschauen, dann kommen wir nochmal zu einer anderen Schriftstelle. Wisst ihr nicht, 1. Korinther 6, Vers 9, wisst ihr nicht, die Ungerechten werden das Reich Gottes nicht erben. Lasst euch nicht verführen oder irrt euch nicht oder seid nicht getäuscht. Weder die Hurer, noch die Abgöttischen, noch die Ehebrecher, noch die Weichlinge, noch die Knabenschänder, noch die Diebe, noch die Geizigen, noch die Trunkenbolde, noch die Lästerer, noch die Räuber werden das Reich Gottes erben. Wir haben heute eine Vorstellung von Gnade wo sogar Menschen Gnade zugesagt wird, die überhaupt nicht daran denken, umzukehren. Und im Namen der Liebe ist alles okay und die Liebe deckt die Menge der Sünden zu und solche Sprüche werden benutzt. Ja, die Liebe Gottes deckt Sünden zu, das stimmt. Aber sie deckt nur die Sünden zu, die ans Licht gekommen sind, von denen wir umgekehrt sind, die wir verurteilt haben und wo wir mit Gott übereingestimmt haben und sagen, das war total verkehrt, ich hatte kein Recht, das zu tun und ich will so nicht leben und ich brauche jetzt Hilfe, um anders zu leben. Diese Sünden, über die ein Kind Gottes Buße getan hat, diese Sünden werden zugedeckt. Nirgendwo findest du das in der Bibel, dass Sünde, die fortbesteht, in der jemand lebt als Lebensstil, von Gottes Gnade zugedeckt werden. Das ist eine gigantische Täuschung. Und das hängt zusammen mit unserem ganzen Missverständnis über, was ist die Liebe Gottes. Wir haben eine Definition von Liebe uns ausgedacht. Die kommt von Hollywood, aber nicht aus diesem Buch. Und wer nicht umkehrt, der in seiner Sünde verharrt, der immer noch sagt, aber so schlimm ist das gar nicht, ich kenne andere, die tun viel Schlimmeres, der Stolze bekommt keine Gnade. Es gibt keine Gnade für den, der seine Sünde rechtfertigt. Sünde zu rechtfertigen ist ein absolut deutliches Indiz für Stolz. Weil er nicht den Maßstab Gottes anerkennt, weil er sich nicht Gott unterwirft. Er hat seinen eigenen Maßstab. Und der Stolze bekommt keine Gnade. Und die Gemeinde hat selber heftig mitgearbeitet an diesem ganzen Durcheinander, in dem wir heute sind, in dem wir Menschen Gnade zugesagt haben, die nie Buße getan haben. Ohne Buße. Und das ist nicht nur, sorry, ich bin erwischt, wie schade, sondern Buße ist, das zu verurteilen, was gewesen ist. Und sich abzukehren mit aller Entschiedenheit und zu sagen, ich will, ich muss und ich werde einen anderen Lebensstil jetzt lernen, nach den Standards Gottes. Das ist Buße tun. Alles andere ist keine Buße. Und wer sich nicht unter den Standard Gottes demütigt, bekommt keine Gnade. Wir haben ein Gottesbild entworfen und das wird verkündigt durch Bücher und durch Predigten und durch alles Mögliche. Das kommt geradewegs aus der Hölle. Und es gibt Menschen ein gutes Gewissen, in ihrem fleischlichen, antigöttlichen Lebensstil weiterzuleben. Aber das Wort Gottes rüttelt Menschen auf und weckt tote, schlafende Gewissen wieder auf. Wir können nicht Gemeinschaft haben mit Gott mit einem toten Gewissen, das sich nicht mehr meldet und das nicht mehr reagiert bei den Dingen, die völlig eindeutig gegen das Wort sind. Das ist das Problem. Paulus sagt, Menschen haben ihr Gewissen, das gute Gewissen von sich gestoßen und haben Schiffbruch erlitten im Glauben. Ohne ein gutes Gewissen gibt es Schiffbruch im Glauben. Ein gutes Gewissen ist extrem wichtig. Und wir können falsche Gnadenbotschaften hören, da ganz tief drin wissen wir. Wir betrügen uns, wir betrügen einander, wir betrügen die Gemeinde. Es ist nicht echt, es ist nicht real. Das Gewissen muss geweckt werden. Das Gewissen muss geschärft werden. Das Gewissen muss eine Berührung bekommen durch den Heiligen Geist. Manche haben auch von ihrer Tradition, von ihrer Erziehung, von wo sie herkommen, auch ein zu enges, ein falsches Gewissen. Und es gibt Gläubige, die fühlen sich schmutzig und schlecht nach Sex mit ihrem Ehepartner. Das ist ein Zeichen, dass da ganz gehörige Dinge in der Familie schiefgelaufen sind. Und sie brauchen das Wort Gottes und sie brauchen das Blut Jesu, das uns frei macht vom bösen Gewissen. Wenn etwas dich verklagt für Dinge, die Gott für schön und herrlich und wunderbar hält, dann hat dein Gewissen ein Problem und es braucht Heilung. Und es gibt Heilung. Halleluja, es gibt Heilung. Aber in der Regel ist das Problem nicht, dass unser Gewissen zu eng ist, sondern viel zu weit ist. Und das Gewissen muss neu geeicht werden. Und wie geschieht das? Durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Der Maßstab Gottes muss in der Kraft des Heiligen Geistes verkündigt werden. Und in vielen Gemeinden erlebe ich, dass dass die Leute sagen, du rede nicht über Sünde. Gib was Auferbauendes. Die Botschaft über Sünde, wie zerstörerisch Sünde ist, ist extrem auferbauend. Weil wir nämlich nüchtern werden und sagen, okay, wenn das die Konsequenzen von Sünde sind, dann wird mein Wille, damit nichts zu tun haben zu wollen, immer stärker. Und das ist extrem auferbauend. Ein Pastor sagt, seitdem ich aufgehört habe, über Sünde zu predigen, ist das Haus voll. Und das stimmt wirklich. Das Haus ist voll wie nie zuvor. Aber wir kennen Leute in der Gemeinde und wir wissen, wovon das Haus voll ist. Extremste Sünde bis hinein in das Anbetungsteam. Und Paulus sagt zu Timotheus, predige das Wort. Und Gottes Wort handelt sehr viel von Sünde und von den Konsequenzen von Sünde. Warum? Damit wir sagen, hey, wenn es so ernst ist, okay, dann bin ich motiviert. Sprüche 7, lass uns einmal das anschauen. Es gibt ganze Passagen im Wort Gottes, die eindringlich von Sünde sprechen. Wer hat uns erlaubt, diese Dinge jetzt wegzulassen und zu sagen, du, darüber spreche mir nicht, das ist nicht auferbauend, das ist nicht gut. Das gesamte Wort Gottes ist eingegeben vom Heiligen Geist und es ist nützlich zur Lehre, zur Besserung, zur Überführung. Sprüche Kapitel 7. Dort heißt diese Überschrift, die natürlich, das wissen wir, nicht inspiriert ist, aber doch uns einen Hinweis gibt, wovon das Kapitel handelt, Verführung zum Ehebruch, Folgen für den Verführten. Mein Sohn, bewahre meine Worte und meine Gebote birg bei dir. Bewahre meine Gebote, damit du lebst, und meine Weisung wie deinen Augapfel. Binde sie um deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Sprich zur Weisheit, meine Schwester bist du. Und Verwandte, nenne die Einsicht, dass sie dich bewahre vor der fremden Frau, vor der Ausländerin, die ihre Worte glatt macht. Denn durch das Fenster meines Hauses blickte ich, durch mein Gitter schaute ich hinaus. Und ich sah unter den Unerfahrenen, bemerkte unter den Söhnen einen Jüngling ohne Verstand. Der geht über die Straße hin zu ihrer Ecke, den Weg zu ihrem Haus betritt er, in der Dämmerung am Abend des Tages, beim Anbruch der Nacht und der Dunkelheit. Da siehe, eine Frau kommt ihm entgegen im Hurenkleid und mit verstecktem Plan im Herzen. Leidenschaftlich ist sie und unbändig. Zu Hause haben ihre Füße keine Ruhe. Bald ist sie draußen, bald ist sie auf den Plätzen, bald... Und neben jeder Ecke lauert sie. Da greift sie ihn, da küsst sie ihn, wird unverschämt und sagt zu ihm, zu Heilsopfern war ich verpflichtet. Heute habe ich meine Gelübde erfüllt. Darum bin ich ausgezogen dir entgegen, um dein Gesicht zu suchen. Und ich habe dich gefunden. Mit Decken habe ich mein Bett bedeckt, mit bunten ägyptischen Leinen. Ich habe mein Lager benetzt mit Myrrhe und Aloe und Zimt. Komm, wir wollen an Liebe uns berauschen bis zum Morgen, wollen schwelgen in Liebkosungen. Denn der Mann ist nicht zu Hause, er ist weggegangen, fort auf die Reise. Den Beutel mit dem Geld nahm er in seine Hand. Am Tag des Vollmonds erst kommt er nach Haus. Sie verleitet ihn durch ihr vieles Überreden. Mit ihren glatten Lippen reißt sie ihn fort. Er folgt ihr augenblicklich, so wie ein Stier zur Schlachtung geht und wie in die Fessel hüpft der Hirsch, bis ein Pfeil die Leber ihm zerreißt, wie ein Vogel sich in Fangnetz stürzt und nicht weiß, dass es um sein Leben geht. Nun denn, ihr Söhne, hört auf mich und horcht auf die Worte meines Mundes. Nicht schweife dein Herz zu ihren Wegen, verirre dich nicht auf ihre Pfade. Denn viele sind die Erschlagenen, die sie gefällt hat, und zahlreich alle, die sie ermordet. Ein Weg zum Sheol ist ihr Haus, der hinabführt zu den Kammern des Todes. Das ist, was das Wort Gottes sagt über Hurerei. Es ist kein Kavaliersdelikt, es ist nicht eine Kleinigkeit, es ist nicht irgendwie normal, es ist nicht akzeptabel, sondern es führt zum Verderben. Das ist, was das Wort sagt. Lass uns sagen, was das Wort sagt. Lass uns niemals denken, oh, das vermisst die Stimmung, wenn wir im Gottesdienst so etwas vorlesen. Der Heilige Geist berührt die Herzen, wenn wir das Wort Gottes vorlesen. Und wir sagen, das ist Gott, so denkt Gott. Ich will mit ihm übereinstimmen. Gott, hilf mir, absolut klar zu sein. Hilf mir, nicht ein Stückchen abzuweichen von dem, was du sagst. Hilf mir, dass jede Stimmung, jede Idee in mir, das zu relativieren, dass das zum Schweigen kommt. Dass alles in mir übereinstimmt mit deinem Standard. Hilf du mir. Das Wort Gottes macht nüchtern. Das Wort Gottes bringt Furcht des Herrn hervor. Und wir haben nur deswegen ein gutes Gewissen, weiterzumachen in Sünde, weil wir das Wort Gottes zum Schweigen bringen, weil wir Argumente dagegen setzen, sagen, ach, komm, das haben irgendwelche verklemmten Leute geschrieben. Das ist, ich weiß auch aus Erfahrung, wie herrlich das ist und wie schön das ist. Der das hier geschrieben hat, ist Gott, der Heilige Geist. Und er hat mehr Menschen zu Fall kommen sehen, als du in deinem ganzen Leben gesehen hast. Und aus Liebe warnt und mahnt uns Gott. Galater 6. Paulus bringt dieses wichtige Prinzip des Lebens. Wenn wir das verstehen, dann werden wir dafür sorgen, dass dieses Prinzip für dieses Gesetz, dass es für uns arbeitet. Und es ist das Gesetz von Saat und Ernte. Und dort heißt es in Vers 7, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspottern. Warum sagt Paulus, irrt euch nicht? Weil wir uns so gerne irren möchten. Weil wir so gerne sagen möchten, ach komm, das ist ein bisschen zu krass. Das ist irgendwie so ein Zugeständnis an alttestamentliche Bußprediger, die immer mit dem Knüppel kommen wollen. Die brauchen auch mal einen Bibeltext. Aber das wirkliche Leben ist nicht so. Das ist das wirkliche Leben. Was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Die Bibel sagt, dass Entscheidungen und Handlungen wie ein Sähvorgang sind. Und entweder treffen wir Entscheidungen gemäß den Wünschen und Ansprüchen unseres Fleisches, dann säen wir auf das Fleisch. Und das Fleisch oder von diesem Fleisch werden wir Verderben ernten. Das ist, was die Bibel sagt. Oder wir können Entscheidungen treffen in Übereinstimmung mit den Ansprüchen und Wünschen und Zielen und Vorlieben des Geistes. Und wir werden von diesem Geist auch ernten. Aber das, was wir gesät haben, werden wir ernten. Und wir ernten vom Fleisch Verderben. Und vielleicht das Schlimmste und auch das Erste Verderben, was wir ernten vom Fleisch, ist unser Hunger nach Gott stirbt. Unser Hunger nach Gott lässt nach. Unser Verlangen, ihm nahe zu sein, ihn zu lieben, ihm nachzugehen, ihn kennenzulernen mit aller Kraft, das stirbt, wenn wir unser Leben einrichten nach den Wünschen und Begierden des Fleisches. Und der Gebetsgeist hört auf. Zeige mir jemanden, der Stunden vor dem Fernseher sitzt und der einen starken Gebetsgeist hatte. Und ich sage, dieser Gebetsgeist wird verkümmern und in Kürze ist er nicht mehr da. Wir können nicht feurig sein. Und das ist, was das Wort Gottes uns gebietet. Seid brennend im Geist. Wir können nicht brennen. Das heißt, dass wir Raum machen für das Verlangen Gottes, das er hat nach uns, nach der Gemeinde und nach den Menschen da draußen. Wir können nicht brennen im Geist und uns von den Begierden unseres Fleisches ernähren oder diesen Ansprüchen folgen, es ist nicht möglich. Das Brennen im Geist, die Sehnsucht nach Gott, der Hunger nach Gott, das Verlangen, Gott nahe zu sein, Gott anzubeten, Gott dein ganzes Herz zu geben, dein Leben zu geben, ihm zu dienen, dich ihm zur Verfügung zu stellen, dieses Verlangen wird sterben. unsere Fähigkeit, die Gegenwart Gottes zu erleben und zu genießen, wird erlöschen, wenn wir als Lebensstil dem Fleisch folgen. Das heißt nicht, dass wir morgen gleich tot umfallen. Aber der Tod setzt ein. Und wenn der Tod in unser geistiges Leben kommt, dann hört der Hunger nach Gott auf. Paulus sagt es noch einmal in ganz ähnlicher Weise in Römer 8, Vers 13. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist des Fleisches Geschäfte tötet, werdet ihr leben. Siehst du, die Alternative ist ganz einfach. Entweder ich sterbe oder ich lebe, weil ich etwas getötet habe. Ich kann nur leben, wenn ich etwas getötet habe. Weißt du, was das Wort Gottes sagt? Nachher schauen wir uns das ein bisschen detaillierter an. Jetzt wollen wir einfach nur die Dramatik sehen, dieses Schwarz-Weiß, dieses Entweder-Oder. Paulus bezieht sich auf Israel. Im ganzen ersten Teil des Kapitels 1. Korinther 10. Er bringt die Parallele zwischen Israel und uns. Und dann sagt er, das hat Konsequenzen jetzt. So wie Gott damals gehandelt hat mit Israel, wird er heute handeln. Viele, viele Menschen kennen ihre Bibel nicht und sie haben irgendwo die Idee entwickelt oder sogar gepredigt bekommen, zwischen Maleachi und Matthäus hat Gott eine wundersame Bekehrung durchgemacht. Und als der strafende, unerbittliche Gott im Alten Testament und jetzt ist Gott nur noch Liebe, das ist eine furchtbare Lehre. Gottes Abscheu über Sünder hat sich niemals geändert und wird sich auch nicht ändern. Was sich geändert hat, ist unser Denken, unsere Theologie. Das hat sich geändert. Und ich empfehle sehr, Bücher zu lesen von christlichen Autoren, die 200, 300, 400 Jahre alt sind. Und dann sagst du, meine Güte, wer hat uns dieses billige, flache Evangelium angedreht? Wo kommt denn das eigentlich her? Wenn du siehst, wie die Puritaner, was die für ein Glaubensleben hatten, was für eine Beziehung die hatten zu Gott, wie die geschrieben haben, über was es heißt, Gott nachzufolgen, Gott zu lieben. Auf jeder Seite kannst du Buße tun und sagen, Gott, errette mich von meiner Oberflächlichkeit. Es gibt fast nichts von dem neumodischen Zeugs auf den christlichen Büchertischen, was wirklich feurig und brennend und herausfordernd und ermutigend zugleich dich wirklich packt und dich dazu drängt, ein tieferes Leben mit Gott zu gehen. Es gibt ein paar wenige Dinge, aber die kannst du an 5 Fingern abzählen. Das Allermeiste ist seichtes Zeug. Und wir müssen auf unser Glaubensleben aufpassen, müssen aufpassen, womit wir uns ernähren. Und es ist eben nicht nur die Tatsünde. Viele Leute betrügen sich und sagen, ja, also du, natürlich, ich stimme mit dir überein, Ehebruch und all diese schrecklichen Dinge, niemals würde ich das tun. Und die gleichen Leute sitzen Abend für Abend vor der Glotze und schauen amüsiert zu, wie andere es tun. Das Fleisch, dein Fleisch und mein Fleisch, ist absolut krank. Es hat Gefallen daran, Menschen beim Sündigen zuzusehen. Es ist absolut krank. Und kann sich dann noch sonnen und sagen, ich würde solche Dinge nie tun. Aber es genießt es, andere zuzuschauen, wie sie es tun. So, wenn wir solche Begierden und Gelüste in uns haben, das heißt nicht, dass du ein schlechter Mensch bist, du bist ein Mensch. Jeder hat das, was die Bibel Fleisch nennt. Das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Das Fleisch ist untherapierbar. Es kann nicht verbessert werden. Man kann ihm nicht zureden, man kann ihm nicht Grenzen setzen. Man kann nicht sagen, okay, also bis hierhin, das ist dein Bereich, aber hier in meine Beziehung mit Gott, da kommst du nicht hinein. Man kann kein Friedensabkommen mit dem Fleisch treffen. Weil das Fleisch, Paulus sagt, es streitet gegen den Geist. Das Fleisch hat ein Ziel, deine Gemeinschaft mit Gott zu zerstören. Das ist derselbe Grund, warum Israel keine Verhandlung mit Hamas machen kann. Das Ziel von Hamas ist die Zerstörung Israels. Was willst du verhandeln? Was willst du besprechen mit solchen Leuten? Und das ist, was kaum jemand hier im Westen versteht. Und sie sagen, hey, sei doch nicht so stur und kommt ihnen doch entgegen und jetzt müsst ihr mal reden. Ihr könnt nicht immer hoffen, durch Verweigerung können sich Probleme lösen. Und dieselbe Mentalität hast du in der Gemeinde. Komm, man kann doch nicht einfach so radikal und so entschieden gegen das Fleisch vorgehen. Ich meine, wir sind ja auch noch Menschen, wir haben ja auch noch Bedürfnisse. Ja, Halleluja, wir haben Bedürfnisse. Und wir sollen darauf achten, dass wir sie richtig genießen können. Und deswegen dürfen diese Bedürfnisse nicht pervertiert werden. Sie dürfen nicht verdreht werden. Wir dürfen das nicht zulassen. So, es geht nicht nur um Taten, es geht um Gedanken, es geht um Fantasie. Kicker, zeichnen wir. Kommt gleich zur Erholungspause. So, Paulus schaut hier zurück und sagt, hey, denkt daran, wie Gott mit Israel gehandelt hat. Und er sagt auch, lasst uns nicht Hurerei treiben, wie etliche unter jenen Hurerei trieben und fielen auf einen Tag 23.000. Heute ist schon die Idee, Gott straft Sünde anstößig. Und Menschen empören sich über das. Aber das ist, was die Bibel sagt. Das ist, was die Bibel sagt. Gott liebt den Sünder. Gott will dem Sünder Gnade schenken. Aber die Gnade kommt unter einer Bedingung, dass der Sünder sich abkehrt vor der Sünde. Wenn er weiter in der Sünde bleiben will, bekommt der Sünder Gericht. Es gibt nur Gnade oder Gericht. Es gibt nichts dazwischen. Und Gnade kommt für den, der sich unterwirft und der einsichtig ist, der reumütig ist und der umkehrt. Und dann sagt Gott, ich will so leben. Ich will übereinstimmen mit deinem Standard. Ich sage ja dazu. Und dann bekommt er in den Bereichen, wo er das noch nicht schafft, Gnade ohne Ende. So, es geht nicht darum, ja, jetzt müssen wir perfekt sein. Niemand von uns hört so eine Dinge, nickt, sagt, jawohl, alles klar, von jetzt ab 100% sauber und da ist nie wieder etwas. Komm, machen wir uns nichts vor. Das gibt es nicht. Aber was es gibt, ist zu verstehen, ich muss wachsam sein. Ich muss klar sein. Ich kehre nichts unter den Teppich. Und ich brauche Gnade und Gnade bekomme ich, wenn ich mich demütige, wenn ich meine Sünde nicht verberge, sie nicht leugne, sie nicht rechtfertige, sie nicht irgendwie schönrede oder sonst irgendwas, sondern der Sache ganz klar ins Auge sehe und ich stimme mit Gott überein, ich verurteile das, was gewesen ist in meinem Leben. Sage, ich habe kein Recht und ich will nicht und ich soll nicht und ich werde nicht, weil die Gnade Gottes ist da. Und ich werde lernen, Sieg zu haben in den Bereichen, wo ich bis jetzt besiegt wurde, wo ich mich habe besiegen lassen, wo ich die Standards Gottes nicht bejaht habe und wo ich mich nach der Kraft Gottes ausgestreckt habe. Gott straft Sünde. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Ältesten, der in Ehebruch gelebt hat. Und er wurde ermahnt und ermahnt und ermahnt und hat das alles nicht ernst genommen. Und eines Tages fuhr er wieder oder wollte wieder fahren zu seiner Geliebten. Und auf dem Parkplatz, er war ein kerngesunder Mann im besten Alter, auf dem Parkplatz, wo er gerade in sein Auto steigen wollte, wollte wieder dorthin fahren. Auf dem Parkplatz ist dieser Mann tot umgefallen. Ohne irgendeine medizinische Vorgeschichte. Und dann empören sich Leute, wenn Menschen sagen, Gott hat gerichtet. Wenn das nicht Gott war, wer war das dann? Wie erklärst du dir das? Ich kenne einen anderen Fall. Ein Mann, ich denke um die 40, der in einem geistlichen Dienst war und Menschen zu unreinen Dingen verführt hat. Kerngesund legt sich ins Bett und am nächsten Morgen finden sie ihn tot. Und ich kenne Details und kenne die Hintergründe. Wenn da Gott nicht gesprochen hat, dann was ist das dann? Ein dummer Zufall? Ein Missgeschick? Gott lässt sich nicht verspotten. Und wir werden mehr solche Dinge sehen. Je mehr die Klarheit Gottes zurückkommt, je mehr wir sagen, Gott, wir wollen dich so sehen und so haben, wie du in der Bibel dich darstellst und nicht wie unsere charismatische Theologie dich verharmlost hat. Wir wollen dich sehen als den ehrfurchtgebietenden Gott. Wir werden sehen, wie die Herrlichkeit Gottes zurückkommt und wie das Maß des Gerichtes Gottes über vorsätzliche Sünde zurückkommt. Was sagt die Bibel über Ananias und Sapphira? Furcht Gottes kam über alle, die es hörten. Furcht Gottes. Beten wir, dass das wiederkommt? Haben wir ein Verständnis, wenn das kommt, was wir Erweckung nennen, dass damit auch das Gericht über Sünde in der Gemeinde viel dramatischer, viel schneller und viel offenbarer sein wird? Haben wir dieses Verständnis? Wollen wir das wirklich? Ihr Lieben, Erweckung ist nicht nur ein paar Leute, mehr bekehren sich, sondern Gott wohnt unter uns. Und dann wird es immer schwieriger zu spielen und zu täuschen. Und wir müssen sagen, das wollen wir. Das wollen wir haben. Und wir müssen nicht Angst haben. Ihr Lieben, wenn wir begreifen, da ist ein vollständig anderes Handeln Gottes zwischen dem Willigen, aber Unreifen und Schwachen, der stolpert und fällt. Aber er will raus, er will gerade werden, er will rein leben. Und er verurteilt jedes Mal seinen Fall und sagt, Gott, das geht so nicht weiter. Ich brauche Hilfe. Bitte vergib mir, reinige mich, gib mir Gnade, zeig mir, wie ich da stabil werde, wo ich bis jetzt schwach werde. Ein solcher Mensch bekommt Gnade ohne Ende. Ohne Ende. Und das spielt keine Rolle, wie viel Mal er noch fällt. Das spielt keine Rolle. Aber ein Mensch, der seine Sünde verharmlost und rechtfertigt und auf andere hinweist, die noch viel schlimmer leben und nicht im geringsten bekümmert ist über seinen Zustand und nicht im geringsten daran interessiert ist und keine sichtbaren Zeichen setzt, dass er raus will aus diesem Lebensstil, dieser Mensch bekommt keine Gnade. Gott hört nicht einmal seine Gebete. Gott liebt diesen Menschen, aber er hört nicht seine Gebete. Er widersteht ihm. Wenn wir das verstehen, dass Gott je nach unserer Herzenshaltung einmal so entgegenkommt und so wohlwollend und so freundlich und so gütig sein kann und gleichzeitig so massiv sein kann für die, die in stolzem Herzen ihm widerstehen und das Wort Gottes für nichts erklären. Wenn wir das begreifen, dann ist Hoffnung für die Willigen, aber ein Erschrecken für die Stolzen und Selbstsicheren. Und das muss wieder kommen. Und Verkündigung, ich weiß nicht, wer hier unter euch im Dienst ist, das Wort zu verkünden. Verkündigung muss beides darstellen. Die Barmherzigkeit Gottes, die Gnade ohne Ende und ein heiliger Gott, der widersteht den Stolzen. Und der Sünde, die fortbesteht und die nicht bereinigt wird, richtet. Beides muss verkündigt werden. Und der Vorteil, wenn du das tust, ist, du wirst Verfolgung haben, dass ein neuer Beweis des Wort Gottes ist wahr. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Predige das Wort und Paulus sagt, leider will ich. Was hat Predigen mit dem Wort zu tun, mit will ich leiden? Nun versuch's einmal. So, wir haben eine Fülle von biblischen Warnungen. Das waren nur einige wenige. Und als ich so darüber nachdachte, ohne mich groß anzustrengen, sind mir 4, 5 Namen von international bekannten Dienern Gottes aus den letzten wenigen Jahren eingefallen, die in diesem Bereich gefallen sind. Und das ist nur die Spitze des Eisberges. Und wie viele auf regionaler oder lokaler Ebene sind den gleichen Weg gegangen? Und sie sind gefallen und sie haben alles verloren. Ich persönlich kenne Männer Gottes, die für ein bisschen Spaß mit einer fremden Frau im Bett alles verloren haben. ihren guten Namen, ihren Dienst, ihre Familie, ihre Frau, die alles verloren haben. Ich kenne einige. Sünde ist nicht normal, Sünde ist nicht vernünftig, Sünde ist absolut irrational und unvernünftig. Und sie braucht eine harte Antwort. Und du wirst sie ihr geben. In der Kraft des Heiligen Geistes. Es sind nur wenige Dinge, wie man so sagt in Amerika. Sex, Money, Power. Das sind die drei Dinge. Und besonders bei den jungen Leuten. Money haben sie nicht, Power haben sie auch nicht. Und dann kommt die Idee, lass uns eine Freundin haben. Alle haben eine Freundin. Wo steht das im Wort Gottes, dass ein nicht heiratsfähiger 14-Jähriger, 15-Jähriger, 16-Jähriger, dass er eine Freundin haben soll? Wo steht das im Wort Gottes? Ich glaube, dass wir keine Freundinnen und Freundschaften brauchen. Ich glaube, dass wir leben in normalem Umgang mit Geschwistern, bis wir im heiratsfähigen Alter sind. Und dann brauchen wir auch keine Freundin, dann brauchen wir eine Braut. Dann brauchen wir Anleitung, wie wir eine Braut suchen und wie wir eine finden und was die Kriterien sind. Ja? Und das ist nicht die Rocklänge oder sonstige äußerliche Geschichten, sondern das sind geistliche Qualitäten. Wir haben ein Seminar gemacht für junge Leute, verliebt, verlobt, verheiratet. Da kamen sie aus der ganzen Umgebung und haben gesagt, noch niemals in unserer Gemeinde wurde über diese Dinge gelehrt, über Selbstbefriedigung und Partnerschaft und Freundschaft und wie findet man den richtigen Ehepartner. Niemals, was bauen die da für eine Gemeinde, wenn sie diesen wichtigen Bereich der jungen Leute durch das Wort Gottes nicht abdecken? Was machen sie da? Das geht am Leben vorbei, ihr Lieben. Und wer ignoriert, dass Sexualität und auch die Verführung zu unreiner Lust, dass das Thema Nummer eins ist, der hat vom Leben keine Ahnung. Und die Gemeinde muss und sie kann und sie soll eine Antwort geben. Halleluja. Okay, jetzt sollen wir eine Pause machen zum Erholen und dann setzen wir zur Lösung an.